D-Radio Wissen. Update.
Wir haben jetzt eine gute Grundlage, in die Arbeit zu gehen, die Wochen und Monate sicher eine harte Managementaufgabe sein wird.
Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat offiziell ein Gutachten über die Rüstungsprojekte der Bundeswehr entgegengenommen. Und darin hagelt es schlechte Noten, zu spät, zu teuer, zu unprofessionell. Wir schauen im Update auch mal genauer hin auf Projekte und Pannen bei der Bundeswehr. Ich bin Anne Tepper, hallo.
Update.
3 Monate lang haben Unternehmensberater, Ingenieure und Juristen die 9 größten Rüstungsprojekte der Bundeswehr unter die Lupe genommen. Sie sind zusammen 57 Milliarden Euro teuer. Das sind 2/3 der gesamten Bundeswehrinvestitionen. Heraus kam eine lange Liste mit Risiken und Problemen. Insgesamt 140 werden in dem Gutachten aufgelistet. Die Fehler hatte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen vorab schon bestätigt.
Es ist richtig, dass viele dieser Großprojekte viel zu spät kommen, Jahre zu spät und sehr viel zu teuer sind. Und ja, es ist richtig, dass wir für so große Angehen im Verteidigungsministerium besser werden müssen, was die Professionalität angeht, was das Management der Verträge zum Beispiel angeht, was kann ich durchsetzen gegenüber der Industrie an Regressforderungen oder dass einfach schneller auch geliefert wird.
Viele Mängel und Probleme waren auch schon vor der Übergabe des Berichts ans Licht gekommen. Ein paar Beispiele. Der Eurofighter. Die Abnahme neuer Jets wurde letzte Woche vom Verteidigungsministerium gestoppt, weil an den Flugzeugen Mängel entdeckt wurden. Der Truppentransporter.
Mehr Nutzlast, mehr Reichweite. Der Airbus A400M, das neue Transportflugzeug für die Bundeswehr.
So wird er bei der Bundeswehr angepriesen. Allerdings, die Lieferung dauert und dauert und dauert. Und das, wo sowieso schon viele Hubschrauber und Kampfjets der Bundeswehr nicht einsatzfähig, weil kaputt sind. Deutsche Soldaten in Afghanistan müssen möglicherweise mit einer Maschine der Kanzlerin abgeholt werden. Oder der Eurohawk. Das gestoppte Drohnenprojekt hätte den früheren Verteidigungsminister Thomas de Maizière letztes Jahr fast das Amt gekostet. Jetzt soll es wiederbelebt werden für Testzwecke.
Für die Serienreife, also wenn wir dann in den Normalbetrieb gehen, werden wir ein anderes Flugzeug nehmen, eine andere Drohne, die heißt Triton. Das zeigt aber, wir wollen die Technologie haben und die Plattform ist nicht so wichtig. Die muss nur Träger sein für das, was erforscht wird.
Triton kommt vom selben Hersteller wie Eurohawk, könnte also dieselben Probleme machen und ist auch nicht gerade billig. Vom SPD-Verteidigungsexperten Hans-Peter Bartels kommt trotzdem Lob.
Mir scheint das vernünftig. Wir sind ja dafür, dass es diese Aufklärungstechnik für die Bundeswehr gibt. Im Moment haben wir da eine große Lücke.
Die Grünen sehen nicht nur die Drohne, sondern auch das Verhalten der Bundesverteidigungsministerin kritisch. Haushaltsexperte Tobias Lindner meint, von der Leyen hätte schon früher aktiv werden müssen.
Es hätte kein Gutachten für 1,2 Millionen Euro gebraucht, um am Ende herauszufinden, dass die Bundeswehr bessere Verträge mit besseren Schadensersatzklauseln schließen muss. Ursula von der Leyen hätte auch in den letzten 10 Monaten schon Dinge verändern können und verändern müssen. Und aus dieser Verantwortung kann sie sich nicht herausstehlen.
Die vielen Mängel und Pannen fallen umso mehr ins Gewicht, weil die Bundeswehr international so stark im Einsatz ist wie nie. Hilfe für die Ebola-Gebiete in Afrika, Waffen für die Kurden im Irak. Am Wochenende hatte von der Leyen dann noch 2 weitere Auslandseinsätze angekündigt. Die Bundesregierung prüft eine Ausbildermission im Irak und deutsche Überwachungsdrohnen für die Ostukraine.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Bei Spiegel Online wundert sich Zorin, weshalb überhaupt ein Gutachten notwendig ist. Da hätte es doch gereicht, Frau von der Leyen ein paar Minuten mit gesundem Menschenverstand zuzuhören. Dann hätte jeder gewusst, wie schlimm es um die Bundeswehr steht. Der User Guest54 spricht von Misswirtschaft und fordert: Die Bundeswehr sollte weiter verkleinert werden und die Bestände instand gehalten werden oder verschrottet. Bloß keine Aufrüstung. Die Waffenlobby lässt schon jetzt die Korken knallen, weil die Bürger langsam aber sicher auf eine massive Aufrüstung eingeschworen werden. Auf der Internetseite der FAZ schreibt Leser Herbert Leggevi: Solange Beamte und öffentlich Bedienstete keinerlei Konsequenzen für ihre mangelhaften Leistungen und Verschwendung von Steuergeldern zu erwarten haben, wird sich weder bei der Bundeswehr noch sonst in der öffentlichen Verwaltung etwas ändern. Unter anderem auf taz.de gibt es Kritik an Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Velofisch findet, dass sie innerhalb 1 Jahres durchaus die Gelegenheit hatte, aktiv zu werden und die Weichen richtig zu stellen. Natürlich haben ihre Vorgänger ihre Arbeit auch nicht gemacht. In Friedenszeiten ist es aber weniger schlimm, die Bundeswehr verlottern zu lassen, als Krieger anzuzetteln. Zudem macht von der Leyen beides.
Was sonst noch wichtig war.
In Nordsyrien wird weiter heftig um Kobane gekämpft. Die Kämpfer der Terrormiliz IS sind ganz nah an die Stadt herangerückt. Kurdische Einheiten berichten, dass die Miliz den östlichen Stadtrand erreicht und auf einigen Gebäuden ihre Fahnen gehisst hat. In der Nacht war es den Kurden aber noch gelungen, ihre Stadt gegen IS zu verteidigen. Kobane wird seit 2 Wochen von der Terrorgruppe belagert. In der Stadt sollen rund 5000 Kurden Widerstand leisten. Unterstützt werden sie durch Luftangriffe der USA und ihrer arabischen Verbündeten. In Hongkong haben sich die Demonstranten zurückgezogen. Nach mehr als einer Woche Protesten im Finanzviertel haben sie Barrikaden abgebaut und viele Straßen und Regierungsgebäude verlassen. Auf den Straßen kampieren nur noch wenige hundert von ihnen. Die Regionalregierung hatte den Demonstranten vorher ein Ultimatum gestellt, das heute Morgen ausgelaufen war. Die Blockade trotzdem fortzusetzen, wäre ein zu großes Risiko, sagt dieser Demonstrant, auch politisch.
Maybe it's a chance that the one country, two system will be vanished.
Wenn wir zu weit gehen, könnte das Prinzip ein Land, zwei Systeme, nachdem Hongkong Autonomie genießt, abgeschafft werden.
Heute gab es erste Gespräche über mögliche Verhandlungen zwischen Demonstranten und Regierungsvertretern. Die Demonstranten fordern vor allem freie Wahlen. 1:0 für Dilma Rousseff, zumindest nach der ersten Halbzeit. Bei den brasilianischen Präsidentschaftswahlen hat die Amtsinhaberin den ersten Wahlgang mit knapp 42% gewonnen. Der Ex-Gouverneur Aécio Neves bekam 34%. Wer am Ende gewinnt, entscheidet sich in 3 Wochen bei einer Stichwahl. Aus Brasilien berichtet für uns Julio Segador.
Es hat sich gezeigt, dass viele Brasilianer unzufrieden sind mit der Politik von Dilma Rousseff und ihrer regierenden Arbeiterpartei, die viele Menschen für das stockende Wirtschaftswachstum, für die steigende Inflation und die hohen Staatsausgaben, etwa für die Fußball-WM, verantwortlich machen. Aécio Neves dagegen gilt als Liebling der Märkte. Er fordert weniger Einfluss des Staates auf die Wirtschaft und prangert immer wieder die Korruption in den Reihen der regierenden Arbeiterpartei an. Doch Dilma Rousseff ist gewohnt zu kämpfen. Sie lehrte die Männerriege in ihrer Arbeiterpartei das Fürchten. Sie bekämpfte erfolgreich eine schwere Krebserkrankung und sie ist fest gewillt, bei der Stichwahl um ihr Amt zu kämpfen.
Als Favoritin für das Präsidentenamt war lange die frühere Umweltministerin Marina Silva gehandelt worden. Sie bekam im ersten Wahlgang nur 21% und will jetzt dafür werben, dass ihre Anhänger Neves unterstützen.
Fragen und Rätsel gibt es dauernd neue, aber die Erkenntnismöglichkeiten sind gering.
Beim Thema NSU ärgert sich nicht nur der grüne Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele. Immer wieder tauchen neue Ungereimtheiten auf. Zum Beispiel wurde vor kurzem bekannt, dass schon lange bevor die Terrorzelle aufflog, eine Propaganda-CD mit NSU-Schriftzug beim Verfassungsschutz lag. Um das aufzuklären, hat das Bundestagsgremium zur Kontrolle der Geheimdienste einen Sonderermittler eingesetzt, den früheren grünen Abgeordneten Jerzy Montag. Flächendeckender Streik, aber befristet. Dazu will die Lokführergewerkschaft GDL in den kommenden Tagen aufrufen. Wann es Streiks geben wird, ist aber noch nicht klar. Einen konkreten Termin nannte die Gewerkschaft noch nicht.
Was noch wichtig wird.
In der Ukraine haben Hunderttausende Flüchtlinge einen harten Winter vor sich. Deutschland will sie mit Hilfsgütern unterstützen. Morgen sollen 100 LKWs in der Ukraine ankommen. An Bord sind mobile Wohneinheiten, Heizungen, warme Kleidung, Decken und Betten. Ein Teil der Hilfsgüter soll dann noch in der Ukraine selbst gekauft werden, um die dortige Wirtschaft zu unterstützen. Ausgepackt wird in ostukrainischen Städten wie Charkow, Slawjansk und Dnipropetrovsk. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst steigt aus. Morgen soll er zum ersten Mal die Raumstation ISS verlassen. Ein Weltraumspaziergang wird das aber nicht. Draußen muss er mehrere Stunden arbeiten und Instrumente an der ISS montieren. Weltraumstrahlung, kleine Meteoriten und das Risiko, dass am Raumanzug auch mal was kaputt gehen kann, machen den Ausstieg ins All auch gefährlich. In gut einem Monat geht es für Gerst wieder ganz nach Hause auf die Erde.
Und sonst in der Welt?
In Mekka in Saudi-Arabien hat die erste Abreisewelle von rund 2 Millionen Pilgern begonnen. Behörden zufolge waren dieses Jahr zur islamischen Pilgerfahrt Hadsch fast 1,4 Millionen Muslime aus mehr als 160 Ländern gekommen. Außerdem nahmen etwa 700.000 Pilger aus Saudi-Arabien selbst teil. Die Behörden hatten Terroranschläge wegen der Konflikte im Irak und in Syrien befürchtet, es blieb aber friedlich. Wegen der Gefahr von Ebola und MERS hatten Sicherheitskräfte aber fast 400.000 Pilger abgewiesen.
angewiesen, die sich nicht ordnungsgemäß zum Hadsch angemeldet hatten. Die Pilgerfahrt ist die größte Versammlung von Muslimen weltweit und findet zum islamischen Opferfest statt, das Samstag angefangen hatte. Offiziell endet es morgen. Jeder gläubige Muslim sollte einmal im Leben am Hadsch teilnehmen, falls er die Mittel dazu hat. In Uganda ist ein Mann am Marburg-Fieber gestorben, das eng mit dem Ebola-Virus verwandt ist. Die Regierung hat Notfallteams eingesetzt, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden stehen 80 Personen unter Quarantäne, die mit dem Opfer Kontakt hatten. Die meisten von ihnen seien Mitarbeiter von zwei Krankenhäusern. Dort hatte der Mann als Röntgenassistent gearbeitet. Das Marburg-Virus führt meistens zu schweren inneren Blutungen. Bis zu 90% der Infizierten sterben. Ein Medikament gegen die Infektion gibt es nicht. Ebola und das Marburg-Virus sind sich in vielerlei Hinsicht ähnlich. Von der Ansteckung bis zum Ausbruch können bei beiden Krankheiten bis zu 3 Wochen vergehen. Auch die Symptome sind fast identisch. Seit 7 Monaten fehlt von der malaysischen Passagiermaschine MH370 jede Spur. Jetzt hat eine neue Unterwassersuchaktion angefangen, angeführt von Australien. Das Schiff Go Phoenix sucht seit heute den Meeresboden im südlichen Indischen Ozean ab. Die Go Phoenix kann bis zu einem Jahr lang auf dem Ozean bleiben. Sie ist mit einem Echolotsystem ausgerüstet, das in bis zu 6000 Metern Tiefe vordringt. Im Laufe des Monats sollen noch 2 weitere Schiffe in See stechen, um das verschollene Wrack zu finden. Die MH370 war am 8. März auf dem Flug von Kuala Lumpur nach Peking von den Radarschirmen verschwunden. An Bord waren 239 Menschen.
Wissensnachrichten.
Heute kurz nach 12:30 in Stockholm. Da hieß es, der diesjährige Medizinnobelpreis geht an 3 Hirnforscher, nämlich an das norwegische Ehepaar May-Britt und Edvard Moser und an den amerikanischen Forscher John O'Keefe. Anna Kohn aus der D-Radio Wissen Nachrichtenredaktion. Wofür genau haben die drei den Preis bekommen?
Die drei haben eine Art GPS in unserem Gehirn entdeckt. Dafür haben sie mit Ratten experimentiert. Und John O'Keefe hat festgestellt, dass es in deren Gehirn Place Cells gibt, also Ortszellen. Und eine bestimmte Ortszelle, die feuert immer, wenn die Ratte an den gleichen Ort kommt. Und so entsteht eine innere Landkarte.
Okay, aber auch wenn man eine Landkarte im Kopf hat, kann man sich damit ja noch lange nicht orientieren.
Das stimmt, aber da kommen die Mosers ins Spiel. Die haben einen zweiten Zelltyp gefunden, sogenannte Grid Cells, also Gitternetzzellen. Und so eine Gitternetzzelle, die feuert immer dann, wenn eine Ratte beim Herumlaufen im Käfig an verschiedene Orte kam, die in einer Symmetrie zueinander standen. Diese Gitternetzzellen, die stellen also ein Koordinatensystem dar, die haben sozusagen Weginformationen. Und wenn diese Infos im Gehirn dann mit den Ortsinformationen verrechnet werden, dann ermöglicht das räumliche Navigation.
Und das klappt auch bei Menschen?
Ja, dazu gibt es auch schon erste Untersuchungen, die das bestätigen.
Und für diese Entdeckung gab es dann den Medizin-Nobelpreis. Morgen wird übrigens bekannt gegeben, wer den Nobelpreis in Physik bekommt. Zweites großes Thema heute in den Wissensnews: Ebola. Die Krankheit hat schon mehrere tausend Menschen in Westafrika das Leben gekostet. Afrikanische Musiker haben jetzt aber eine originelle Form gefunden, vor Ebola zu warnen. Sie singen darüber. Anna, wie klingt das? Songs gegen Ebola?
Ja, die meisten sind Rap-Songs von Künstlern aus Liberia, Nigeria, dem Senegal oder auch der Elfenbeinküste. Es gibt aber zum Beispiel auch eine Parodie von Rihanna und Jay-Z's Song Umbrella und wir hören da mal kurz rein. Wir klicken mal auf das YouTube-Video. Ja, Ebola, Ela, also Ebola ist da, singt der Rapper Xumen aus dem Senegal.
Okay, Ebola ist da. Vor der Krankheit generell zu warnen, ist ja das eine, aber haben die Songs auch so eine praktische Seite? Also geht es auch um Aufklärung?
Ja, auf jeden Fall. Viele der Musiker beschreiben zum Beispiel Symptome der Krankheit, Fieber, Husten oder Erbrechen. Und es werden auch Hygienetipps gegeben, also zum Beispiel Hände waschen oder auch Kranke nicht zu berühren und auch den Kontakt mit Körperflüssigkeiten zu vermeiden. Das macht zum Beispiel auch Samuel Shadow Morgan aus Nigeria. Ebola, Ebola, don't touch your friend, don't touch him. Also, Ebola in town, don't touch your friend. Also, Ebola ist in der Stadt, berühr deinen Freund nicht, singt er. Und dieser Song Ebola in town, der hat Samuel Shadow Morgan übrigens schon 250.000 Klicks auf YouTube gebracht.
Eine dritte Meldung hast du noch dabei. Da geht es um einmalige, großartige Ereignisse im Leben. Also zum Beispiel den Kilimanjaro besteigen. Mhm. Und damit kann man dann allerdings auch andere Leute ziemlich verschrecken.
Ja, eigentlich würde man ja denken, man kann dann zu Hause seine Freunde schön damit beeindrucken. Ist aber gar nicht so. US-Amerikaner amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass solche einmaligen Erlebnisse eher dazu führen, dass man sozial ausgeschlossen wird. Die haben das so herausgefunden, sie zeigten Probanden ein eher langweiliges Video und einem Einzelnen ein sehr spannendes. Der fühlte sich in dem Gespräch mit allen anderen danach aber leider ausgeschlossen. Und die Forscher haben erklärt, Sozialverhalten orientiert sich eher an Ähnlichkeiten als an Unterschieden.
Danke, Anna.
Wetter.
Es wird schleichend herbstlicher. In der Nacht ziehen im Westen dichte Wolkenfelder auf. Die bringen zum Teil auch Regen mit. Ansonsten bleibt es meist klar und trocken. Die Werte fallen auf 13 bis 7 Grad ab. Morgen im Norden und Westen Regen. Im Osten und Süden gibt es öfter mal Sonne. Temperaturen zwischen 14 und 22 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.